Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der zweiten Ausgabe des Jahres bei Deutsch-Österreichische Freundschaft. Wir machen jetzt den zweiten Teil des Jahresrückblicks mit Jonas Vogt. Hallo Jonas.
Hallo.
Wir haben ein bisschen Pause gemacht, wir haben Mannerschnitten gegessen, wie es sich gehört, und sind jetzt dabei, uns die Entwicklung nach Ibiza anzugucken. Da waren ja dann sofort im Prinzip die Wahlen, beziehungsweise Sebastian Kurz hat sofort den Wahlkampf eingeleitet. Er wollte eigentlich auch die Übergangsregierung anführen, hat das auch gemacht, für wenige Tage aber nur. Und dann war eine Woche nach Ibiza erstmal die Europawahl, als ob nicht schon genug irgendwie gewesen wäre, waren noch Europawahlen, die ÖVP relativ deutlich gewonnen hat. Und am Tag danach, also am Montag, hat das Parlament dann gesagt so, nein, Sebastian Kurz, du wirst diese Interimsregierung nicht anführen. Wir wollen nicht, dass du als Kanzler in den Wahlkampf gehst. Und dann wurde mit den Stimmen von SPÖ, der Liste Jetzt und eben natürlich auch der FPÖ, die ein bisschen sauer war, dass sie aus der Regierung gekickt wurde, haben die gesagt, Misstrauensvotum, Sebastian Kurz musste seine Sachen packen und als quasi Privatier Wahlkampf machen, weil er nämlich auf sein Nationalratsmandat auch verzichtet hat. Er hätte auch in den Nationalrat gehen können, aber er hat lieber so eine Art langen Wahlkampf gemacht. Da gab es einen sehr guten Spruch vom Chefredakteur von Heute, Christian Nusser, der hat gesagt, er fährt durch ganz Österreich, um alten Damen die Fußnägel zu lackieren. Also er ist ständig auf irgendwelchen Feuerwehrfesten aufgetaucht und so, hat gefühlt jeder Österreicher in die Hand geschüttelt. Sebastian Kurz also hat sofort Wahlkampf gemacht und dann auf einmal hatten wir historisch eine Kanzlerin, die erste Kanzlerin, Brigitte Bierlein, die ehemalige Chefin des Verfassungsgerichtshofes, hat übernommen als Interimskanzlerin und hat eine Expertenregierung angeführt. Und dann gab es so wochenlang irgendwie so Bahö über diese Expertenregierung, dass das total leiwand sei. Das haben die Leute nicht ernst gemeint, oder?
Man muss schon einfach natürlich sehen, dass nach diesen extrem aufregenden und aufreibenden Tagen die Österreicher einfach offenbar happy darüber waren, dass jetzt mal Ruhe einkehrt. Der Österreicher gilt ja auch als jemand, der sehr gerne ein wenig Ruhe hat. Und die überparteiliche Expertenregierung, die ja de facto nichts entschieden hat, weil das war ja von Anfang an auch immer die Ansage, die sind demokratisch nicht legitimiert. Das kann man jetzt diskutieren, ob das so ist. Aber sie sind quasi, sie haben sich jetzt nicht gewählt definiert und haben deshalb auch kaum Entscheidungen getroffen. Und das ist einfach eine nette Beamtenregierung, die wenig macht und niemandem wehtut.
Damit das mal ein Ende hat, wurde gewählt am 29. September. Und dann gucken wir auf die Balken, die hochgehen, und die ÖVP landet allen Ernstes bei 37,46%, ein Plus von 6 Prozentpunkten. Die FPÖ schmiert brutalst ab um 10 Prozentpunkte auf 16,2. Und die Opposition, zumindest die größte Oppositionspartei, profitiert gar nicht so richtig von diesem ganzen Ibiza-Chaos. Das ist nämlich die SPÖ. Die Sozialdemokraten landen bei nur 21,2%. Schlechtestes Ergebnis überhaupt aller Zeiten für die Sozialdemokraten. So ein bisschen so wie die deutschen Genossinnen und Genossen. Und bemerkenswert noch die Grünen, die aus dem Parlament geflogen waren bei den Nationalratswahlen 2017 und sind jetzt plötzlich wieder drin mit fast 14%. Das ist ein Plus von über 10 Prozentpunkten. Wie kann es sein, dass der Kanzler Sebastian Kurz, der zwar nach Ibiza gesagt hat, genug ist genug, aber er hat immerhin mit dieser Partei regiert. Und er hat ja danach, ich habe das vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, so ein paar Affären gehabt. Diese Spendengeschichte war ungut. Dann gab es noch diese Festplattenschredder-Geschichte. Also ein Mitarbeiter von Sebastian Kurz geht unter falschem Namen zu einer Firma, die auch noch Reißwolf heißt, und lässt Festplatten, Druckerfestplatten schreddern, und zwar nicht einmal, sondern dreimal, und nimmt den Rest sogar wieder mit. Also irgendwie so Staub muss er mitgenommen haben wieder. Und Kurz hat so getan, das ist ein ganz normaler Vorgang. Was soll schon sein, wenn jemand unter falschem Namen Festplatten schreddern lässt? Also da sind einige Sachen gewesen, die Kurz so ein bisschen im schlechten Licht haben erscheinen lassen. So, das ist alles wurscht gewesen, super Ergebnis, er der strahlende Sieger. Wie kann das sein? Warum? Was macht der Typ so richtig?
Naja, zu den Affären muss man zum einen würde ich ganz klar sagen, dass bei all diesen Affären hat letztlich die Smoking Gun gefehlt. Also es war nirgendwo eine Affäre, wo man jetzt einfach sagen konnte, das kann man auf Sebastian Kurz oder auf sein enges Umfeld runterbrechen. Teilweise war einfach nicht mal ganz klar, was passiert ist im Fall der Schredder-Affäre zum Beispiel. Es ist dubios, aber ob da jetzt wirklich etwas passiert ist, was also illegal oder problematisch ist, das wissen wir bis heute nicht. Sebastian Kurz hat darüber hinaus, das darf man schon auch nicht vergessen, Sebastian Kurz war ein extrem beliebter Kanzler. Er ist, wie du eben schon gesagt hast, den ganzen Sommer durch Österreich gereist mit mehr oder weniger dem Slogan: Das Parlament hat euch euren Kanzler genommen, das Volk wird ihn euch zurückgeben, um es jetzt mal etwas zu paraphrasieren. Das hat funktioniert. Sebastian Kurz, ich bin niemand, der die ganze Zeit darüber jammert, oh, die Medien sind so Kurz unkritisch, aber man muss natürlich schon sagen, Kurz hat Medien, die zumindest nicht seine Feinde sind. Im Boulevard kommt er weiterhin extrem gut an und die Boulevardmedien sind sehr freundlich zu ihm und der ÖVP. Das ist letztlich tatsächlich mit dem Absturz der FPÖ, die ist ja, was wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht gesagt haben. Es gab eine Woche vor der Wahl die Strache-Spesen-Affäre, die, wie die meisten Beobachter sagen, für die FPÖ dann letztlich sehr viel gefährlicher und sehr viel problematischer war als Ibiza.
Also da ging es darum, das können wir ruhig kurz erklären, es ging darum, dass Heinz-Christian Strache als Parteichef Spesen falsch abgerechnet hat, Scheinrechnungen eingereicht hat, also dass er letztlich, was beim FPÖ-Anhänger, bei der Anhängerin angekommen ist, ist, Heinz-Christian Strache hat sich ein Luxusleben finanziert auf Kosten des Steuerzahlers und der Partei.
Und während es quasi bei Ibiza in irgendeiner Weise immer noch verkauft werden konnte als, es war eine besoffene Geschichte, es sind eh alle so, ist das offenbar bei den Wählern wirklich tatsächlich extrem angekommen. Also wir sehen das ja in den Wählerwanderungen. Es sind wahnsinnig viele FPÖ-Wähler einfach zu Hause geblieben, wovon Sebastian Kurz profitiert hat. Und ja, das hat letztlich alles funktioniert. Und er hat weiterhin natürlich einfach ein Paket, er verkörpert ein Paket, das die Österreicher einfach wollen und das die Österreicher auch wählen. Er ist als Person sehr beliebt, der perfekte Schwiegersohn. Er steht für Themen, die weiterhin den Menschen wichtig sind. Und Migration ist ein Thema, das kann man kritisieren, das kann man anders sehen, aber das Thema ist den Österreichern und Österreichern einfach weiterhin sehr wichtig und dementsprechend wird Sebastian Kurz, auch wenn es in 2 Jahren Neuwahlen gibt, wahrscheinlich die Möglichkeit haben, die ÖVP weiterhin relativ weit vorne zu platzieren.
Du hast es angesprochen noch, die Wählerwanderung von der FPÖ war einfach dramatisch. Die haben ungefähr 500.000 Stimmen verloren. Die Hälfte ist zu Hause geblieben, die andere Hälfte ungefähr bei der ÖVP gelandet. Das ergeben Wählerstromanalysen. Und das andere ist die Schwäche der SPÖ, der Sozialdemokraten, die eine relativ schwache Spitzenkandidatin hatten mit Pamela Rendi-Wagner und innerparteilich auch einfach heillos zerstritten, unklar über den Kurs. Die geben überhaupt kein gutes Bild ab.
Die natürlich auch ein ganz massives Problem hatten. 2017 haben die SPÖ sehr viele Leihstimmen und das Wort ist extrem problematisch, Leihstimmen, aber in dem Fall macht es wahrscheinlich wirklich Sinn. Es haben 2017 sehr viele Grünwähler SPÖ gewählt, rot gewählt, weil es damals einfach ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ein vermeintliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christian Kern und Sebastian Kurz gab. Der Christian Kern ist ganz, ganz tief in die grünen Wählerschichten eingedrungen, also der Spitzenkandidat der SPÖ. Und unter anderem deshalb sind die Grünen dann auch aus dem Parlament geflogen. Aber das sind natürlich Wähler, die sind ja für die Grünen weiterhin erreichbar. Dementsprechend, die sind dann halt einfach jetzt bei den Wahlen massenhaft wieder zu den Grünen zurückgekehrt.
Die Grünen haben davon profitiert, sind auf 14% hochgeschnellt. Und jetzt sitzen sie plötzlich in Regierungsverhandlungen. Also das ist die aktuelle Situation in Österreich. Wir haben offizielle Koalitionsverhandlungen zwischen Sebastian Kurz, ÖVP und den Grünen. Und jetzt, das Internet vergisst ja nicht, das ist das Schöne am Internet. Es gab im Sommer, also im Wahlkampf, ein Bild, ein Foto vom Grünen-Chef Werner Kogler. Und die Frage zu diesem Foto war: Auf wie viel Prozent schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Grünen und der ÖVP? Und er formt also mit seinem Zeigefinger und seinem Daumen einen Kreis, also auf 0%. Und Werner Kogler hat außerdem auch im Wahlkampf die Türkisen als Schnöseltruppe und als Polizsekte bezeichnet. Ja, und jetzt verhandeln die ganz freundlich miteinander. Es dringt relativ wenig durch. Es fängt jetzt erst an so ein bisschen, aber eigentlich verhandeln die offensichtlich ganz konzentriert. Du musst es jetzt nicht mit den Fingern irgendwie formen, weil es sieht ja auch kein Mensch. Aber auf wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit würdest du dann am Ende wirklich eine Koalition beziffern?
Also zum jetzigen Zeitpunkt schaut es einfach sehr wahrscheinlich aus, dass diese beiden Parteien zusammengehen. Und wir werden es vermutlich im Anfang des nächsten Jahres wissen. Aber
ist doch Wahnsinn, oder nicht? Also man muss das, glaube ich, den Leuten auch nochmal erklären. Also die Grünen in Österreich sind tendenziell stehen die weiter links als die Grünen in Deutschland zum Beispiel. Das kommt auch so ein bisschen auf die Bundesländer an und so, aber so grosso modo kann man das, glaube ich, sagen. Es ist eine Partei, die nach wie vor in relevanten Teilen flüchtlingsfreundlich ist, viel mit NGOs verbandelt ist, die Sebastian Kurz, ja, also hasst, also der hat sich gegen den, Zitat, NGO-Wahnsinn im Mittelmeer gewendet. Das sind Antipoden einfach. Also da sind Parteien sehr weit auseinander und die verhandeln jetzt.
Die sind sehr weit auseinander, also zumindest Teile der Partei sind sehr weit auseinander. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Das ist ja auch natürlich in der ÖVP auch weiterhin Teile gibt, mit denen die Grünen sehr gut können. Die gibt es ja auch weiterhin. Man muss bei den Grünen natürlich auch einfach eine Sache sehen. Das ist halt jetzt einfach für sie eine historische Chance, in die Regierung zu kommen. Es gibt kaum andere Möglichkeiten. Also die Chance, dass jetzt quasi, dass sich Rot-Grün wird sich auf Bundesebene auf absehbarer Zeit niemals ausgehen. Ob sich mal quasi eine Dreierkoalition mit der SPÖ, mit den Grünen, mit den Neos ausgeht, keine Ahnung, wird man
sehen.
Das
sind die Liberalen.
Das sind die Liberalen, das wird man sehen. Aber die Grünen sind jetzt in einer Situation, dass sie zum einen eine historische Chance haben, in die Regierung zu kommen und plus sie ja auch den Druck haben, dass was wird denn passieren, wenn sie nicht in die Regierung gehen. Eventuell wird Sebastian Kurz dann nochmal schwarz-blau machen und dann müssen sich die Grünen erklären, warum sie quasi in Anführungsstrichen schuld darin sind, dass eine weitere Position schwarz-blau oder eine Minderheitsregierung mit der Duldung von den Blauen passiert. Das heißt, die Grünen haben natürlich auch einen gewissen moralischen Druck, diese Verhandlungen zu einem positiven Ende zu führen. Und man darf natürlich auch einfach nicht vergessen, die Grünen wollen auch regieren. Also die sind natürlich ja noch nie in einer Koalition auf Bundesebene, nur auf Länderebene. Und die Grünen wollen auch ganz einfach.
Und wer gesagt hat, wir wollen nicht mehr, das ist die FPÖ. Allerdings war das am Wahlabend, das ist ja dann immer sehr schnell sehr lange her und vergessen. Also die FPÖ, zur Erinnerung, rutscht also ab um 10 Prozentpunkte auf 16%, ist total geschockt. Ich war auf der Wahlparty damals in Wien hier, Prateralm. Alle haben sofort gesagt, nix da, wir gehen in die Opposition, wir stehen nicht mehr zur Verfügung, weil sie so ein bisschen die Angst hatten, oder das war das, was mir erzählt wurde, wir haben die Angst, der Kurz drückt uns an die Wand in den nächsten Koalitionsverhandlungen, wir kriegen gar nichts mehr. Und so sind wir auch in die letzten Wochen gegangen und deswegen wurden auch die Koalitionsverhandlungen dann eben nicht mit der FPÖ aufgenommen, sondern mit den Grünen. Jetzt haben wir so ein bisschen eine veränderte Situation dadurch, dass Heinz-Christian Strache nicht mehr in der FPÖ ist und die Partei von sich sagt, damit ist Ibiza für uns abgeschlossen, fertig. Nimmst du das dieser Partei ab? Ist Ibiza jetzt wirklich durch damit, dass Strache aus der Partei vor ein paar Tagen ausgeschlossen wurde?
Die Vorstellung, dass Ibiza eine Sache war, die ausschließlich mit Strache und Gudenus zu tun hatte, die ist natürlich so ein wenig unrealistisch. Das ist schon klar. Die Spesenaffäre wird nicht nur Strache gewesen sein. Auch Ibiza ist nicht 100% einfach nur Strache. Das ist schon klar. Nur die Frage ist da immer, wenn es ihnen die Wähler dauerhaft nicht übel nehmen, wer soll es ihnen übel nehmen?
Vor allen Dingen ist so ein bisschen auch die Frage, ob da nicht zu viel gegangen ist mit Strache. Also Heinz-Christian Strache war ja, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber du hast das vorhin angesprochen, der Mann, der die Partei von wirklich unter 5% auf in den Umfragen teilweise über 30 gehievt hat. Er war unumstrittene Führungsfigur dieser Partei. Er sagt ja im Ibiza-Video auch, ich bin die Partei so lange, bis ich sterbe. Die Frage ist, wird die FPÖ noch überhaupt wahrgenommen ohne diesen Mann? Also sie haben jetzt Norbert Hofer, den ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten, an der Spitze und sie haben Herbert Kickl, das ist so eine Art irgendwie, weiß ich auch nicht, Good Cop, Bad Cop Duo, der eine Hofer eher freundlich, Kickl eher der Hardliner. Aber sind die in der Lage, das zu bringen, was Strache gebracht hat? Oder ist die FPÖ ohne ihre Führungsfigur jetzt erstmal auf absehbare Zeit eine, weiß ich nicht, 15%-Partei?
Die FPÖ hat ein Stammwählerklientel momentan. Das ist zwischen wahrscheinlich 13% und 15%. Ganz genau so kann man es natürlich auch nicht sagen. Das hängt auch immer von den Wahlen ab. Aber jetzt ist es sie gerade aktuell auf diese Stammwählerklientel reduziert worden bei den Wahlen. Man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, 15% ist gar nicht so wenig. Also es ist wirklich nicht so wenig. Und die Partei wird auch weiterhin überleben, wenn sie bei 15% ist. Ob sie jetzt nochmal deutlich darüber hinaus kommen kann, wird von den Personen abhängen, wird von der Themenlage abhängen. Mhm. Aber selbstverständlich ist die FPÖ nicht erledigt. Das ist ja, das wäre eine These, die, glaube ich, niemand unterschreiben würde.
Meine Erzählung oder das, was ich sehr oft schreibe, ist ja auch so ein bisschen, die FPÖ prägt ja auch die Politik in Österreich. Egal, wie viele Mandate sie hat und wie die Ergebnisse so sind, sie prägt die Politik ja weiterhin. Also sie hat ja eigentlich diesen oft beschworenen Rechtsruck, den es, glaube ich, schon gegeben hat in Österreich. Aber sie hat den ja vorangetrieben und ohne FPÖ und ohne Strache ja auch kein Kurz irgendwie, oder?
Sebastian Kurz reklamiert für sich, einen blauen Kanzler verhindert zu haben oder zumindest einen Platz 1 für die FPÖ verhindert zu haben. Das ist sicher nicht falsch. Das ist ja auch eine Erzählung, die jetzt zum Beispiel auch Boris Johnson im Vereinigten Königreich für sich reklamiert. Dieses, hey, ich habe die Brexit-Party quasi vernichtet und obsolet gemacht. Und diese Erzählungen sind alle nicht falsch. Die Frage ist immer, um welchen Preis? Also im Sinne von, natürlich ist die ÖVP unter Sebastian Kurz ein Stück weit nach rechts gerutscht, speziell in der Migrationspolitik, und hat damit Wähler absorbiert von der FPÖ. Das ist einfach ganz klar. Das ist einfach so. Und wie gesagt, die Frage ist immer, um welchen Preis.
Das muss natürlich letztlich jeder für sich selber klären. Jeder muss für sich selber klären, ob er das dann wählt, ob er das okay findet, dass Sebastian Kurz irgendwie gute Miene macht zum oft irgendwie Hardliner-Spiel.
Ja, und natürlich ist auch die Frage, was wäre quasi die Alternative, der Alternate History gewesen. Ne? Also was wäre quasi passiert, wenn jetzt zum Beispiel 2017 mit einem Mitterlehner, also dem vorherigen ÖVP-Chef, angetreten wären und Strache vielleicht wirklich auf Platz 1 gelandet wäre mit der FPÖ?
Sehr gute Frage. Wissen wir zum Glück nicht, weil wir Geschichte nicht nachspielen können und nicht, keine Ahnung, diese Gedankenspiele bleiben. Ich möchte noch mal zum Abschluss über so ein Metathema mit dir reden, weil in der ganzen Causa Strache FPÖ, die sich sehr lange gezogen hat, sind ja so einige Kuriositäten ans Licht gekommen. Ich nenne nur mal ein paar. Also letztens die Geschichte in Tirol, gibt es diese Pension Enzian, die FPÖ offensichtlich als Rückzugsort nutzt für eine Situation, wie auch immer, Bürgerkrieg, weiß ich nicht was, Apokalypse, was auch immer. Und die hortet da einen Goldschatz und hat irgendwie Geld in Gold angelegt. Eine andere Geschichte ist, dass jetzt rauskommt, dass Heinz-Christian Strache einen Schamanen konsultiert hat, der ihm Metallteile energetisiert hat, die Strache angeblich in seiner Unterhose mit sich rumgetragen haben soll. Da sind wir jetzt schon wieder bei diesen Absurditäten. Insgesamt erwische ich mich halt sehr oft dabei, wie ich mich dann doch irgendwie auch auf dieses boulevardeske Zeug stürze und sowas ist schnell vertwittert und so und alle lachen dann und Likes, bla bla. Stürzen wir uns zu sehr darauf, sollten wir weniger? Du hast ja gesagt, du bist für sowas eigentlich zu haben, aber stürzen wir uns zu sehr darauf?
Ja, das tun wir sicher. Also sowohl als Medienkonsumenten als auch als Medien. Die Frage ist ja ein bisschen, warum tun wir das? Und da ist es natürlich einfach ganz klar, weil das sehr einfach zu erzählen ist. Das andere ist sehr kompliziert zu erzählen. Nehmen wir ein Beispiel aus Wien hier. Es gibt ein großes Krankenhaus, das gerade gebaut wurde, über Jahre oder Jahrzehnte, das KH Nord. Wenn ich lese, KH Nord kostet 300 Millionen Euro mehr als geplant, dann setzt mein Kopf ein. Dann gehe ich das auf eine rationale Ebene an und frage mich, okay, wie viel ist das über dem Budget? Was für Gründe könnte es dafür geben? Wer hat da einen Fehler gemacht? Wenn ich lese, beim KH Nord wurden 95.000 Euro für einen Energetikerring ausgegeben, dann denke ich, what the fuck? Also es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Das eine erwischt mich im Kopf und das andere erwischt mich im Bauch. Und so ist es natürlich auch beim Strache in dem Fall.
Genau, aber da muss ja hinterhergelegt werden und das kam mir halt ein bisschen zu kurz. Warum machen die das? Also wenn ich zum Beispiel höre, okay, die horten irgendwie für irgendeinen wie auch immer gearteten Tag X, horten die da was. Dann hast du sozusagen den Bauch und da sagt jemand, was ist denn da los? Und dann musst du demjenigen aber doch nochmal sagen, ach übrigens, das machen die, weil die extrem nah an dieser Prepper-Szene sind, an dieser rechtsextremen Verschwörerszene. Und das hat sozusagen einen größeren Kontext, ja. Den musst du schon erklären.
Und grundsätzlich finde ich es auch nicht falsch, wenn man den Kontext erklärt. Ich glaube, dass wir Medien uns manchmal damit gar keinen so großen Gefallen tun. Beispiel nochmal die ÖVP, die ÖVP-Leaks, die der Falter veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, das müssten wir dann wahrscheinlich auch jetzt wieder kurz erklären. Der Falter in der Wiener Wochenzeitung hat im Wahlkampf gewisse Akten Akten aus dem Inneren der ÖVP veröffentlicht. Und da waren sehr problematische Dinge dabei, zum Beispiel, dass die ÖVP hoch verschuldet ist, dass Berater, die in der sehr nahen Sebastian Kurz sind, sehr, sehr viel Geld letztlich aus Steuermitteln bekommen. Aber sie hatten auch einen kleinen Part da drin, dass Sebastian Kurz, glaube ich, 600 Euro pro 5 Friseur ausgibt pro Besuch. Und das ist natürlich komplett unwichtig, aber das haben sie auch in diesen, quasi das haben sie auch in ihren Berichten erwähnt und haben sich da gelegentlich ein bisschen drauf gestürzt und letztlich wurde das diskutiert und das ist dann hängen geblieben. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Weil dadurch gehen natürlich oft die wichtigen Nachrichten, auch die demokratiepolitisch interessanten Nachrichten gehen unter. Und ich glaube, dass man die Medien da auch ein bisschen, mit den Medien auch ein bisschen spielen kann. Es hat vor 2-3 Tagen hier diese Nachricht gegeben, es gab quasi Leaks und Sebastian Kurz hat über die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen geredet und hat dort wirklich ein paar Bomben versteckt. Im Sinne von, es gibt keine Vermögensteuern, er möchte nicht von der Mindestsicherung neu abrücken, die jetzt heute dann vom Verfassungsgericht gekippt wurde. Aber er, ob er es war oder andere Leute aus der ÖVP, haben auch solche absurden Dinge erwähnt, wie die Grünen wollten ab 21 Uhr alle Flutlichter, gefordert, dass ab 21 Uhr alle Flutlichter in den Stadien abgestellt werden. Und plötzlich hat Österreich nur noch darüber diskutiert. Man kann natürlich damit die Öffentlichkeit auch ein bisschen spielen, ob man das jetzt bewusst tut oder unbewusst. Aber ja, das kriegt natürlich zu viel Aufmerksamkeit. Aber da müssen wir uns alle an der Nase fassen und ich genauso.
Das ist doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich entlasse den Jonas jetzt auf einen Weihnachtsmarkt zu einem Brunnenstand mit einer letzten Frage noch. Und zwar, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, okay, wir haben jetzt so einen politischen Jahresrückblick gemacht. Aber was ist sonst noch passiert in Österreich, was wie das Land verändert? Und was das Land wirklich verändert, ist ja das Rauchverbot. Man darf nicht mehr rauchen in Gaststätten seit dem 1. November. Rauchst du eigentlich?
Nein, ich bin nicht Raucher.
Findest du verrauchte Kneipen trotzdem cooler als unverrauchte?
Leider ja. Das ist einer der ganz wenigen Teile, wo ich mir so eine richtige Irrationalität zugestehe. Ich bin tatsächlich einfach, ich in früheren WGs immer mit Rauchern zusammengewohnt. Ich mag verrauchte Kneipen. Ich verstehe jedes Argument für das Rauchverbot. Aber die Tatsache, dass wenn ich jetzt in der Kneipe sitze, alle ständig rausrennen, geht mir einfach ziemlich auf den Sack, auf einer ganz persönlichen, irrationalen Ebene.
Ich war gestern, vorgestern war ich in der Kneipe und da ist jetzt überall Werbung zu sehen für diese Tabakbeutelchen, die man sich so unter die Oberlippe schiebt. Also ob man das jetzt Snus nennt, wie in Norwegen, oder Skruf, glaube ich, in Schweden. Vielleicht fangen die jetzt alle an damit.
Es klingt ehrlich gesagt total ekelhaft.
Es ist widerlich. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und angeblich haut es auch sogar geübte Raucher komplett aus den Socken, weil es mega stark ist einfach. Aber in Norwegen, also das hat mir ein norwegischer Freund erzählt, boomt das quasi, seitdem die das Rauchverbot in den Gaststätten haben. Also vielleicht seht ihr Österreicher, rauchende Österreicher vielleicht in Zukunft immer mit so einer wulstigen Oberlippe. Dann wisst ihr, dann haben die da irgendwie so ein Tabakpaket stecken. So, das soll es gewesen sein für den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Dann bleibt mir nur noch, euch schöne Weihnachten zu wünschen und ein super leiwandes neues Jahr 2020. Auch dir, Jonas, vielen, vielen Dank,
dass du da warst. Vielen Dank und auch zurück.
Danke. Und dann bis demnächst, bis ins Jahr 2020. Vielleicht die erste Folge dann mit der neuen Regierung, Türkis Grün. Wer weiß. Bis dann. Servus. Baba.
Tschüss.